Noch immer gibt es durch das Fortwirken des Kolonialismus asymmetrische Handelsbeziehungen und eine ungleiche Verteilung von Ressourcen und Lebenschancen. Und nicht zuletzt schlummern in den Mannheimer Museen Kunst- und Kulturgüter, die aus den ehemaligen Kolonien mehr oder weniger unrechtmäßig angeeignet wurden. Diese Sachverhalte wollen wir kritisch aufarbeiten. Wir wollen, dass Deutschland Reparationen bezahlt und die unrechtmäßig erworbenen Kulturgüter zurückgibt. Mannheim bekennt sich zur Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt. Wir erwarten, dass Mannheim seine Verantwortung wahrnimmt und sich seiner kolonialen Vergangenheit stellt. Dazu suchen wir das Gespräch mit den Leitern und Leiterinnen der Mannheimer Einrichtungen, wie zum Beispiel Stadtarchiv, Reichs-Engelhorn-Museen und auch mit Mannheimer Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikerinnen. Durch unsere Homepage Kolonialgeschichte MA und durch Veranstaltungen möchten wir diese Themen aufarbeiten, auch in Fachvorträgen, Lesungen und Buchvorstellungen. Heute beginnen wir mit einer Reihe, bei der kulturaffine Persönlichkeiten in Mannheim öffentlich ein Buch vorstellen, in dem die Problematik von Kolonialismus und/oder Rassismus kritisch beleuchtet wird und ganz allgemein ein neuer Blick auf die Länder des globalen Südens gerichtet wird. Heute wird Herr Yilmaz Holz-Erschahin diese Aufgabe übernehmen, den ich hiermit sehr herzlich begrüße und kurz vorstelle. Herr Holz-Erschahin ist seit einem Jahr Direktor der Stadtbibliothek Mannheim. Die Stadtbibliothek ist die publikumsstärkste Kultureinrichtung in Mannheim. Zuvor leitete Herr Holz-Erschahin viele Jahre die interkulturelle Bibliothek der Stadtbibliothek Duisburg. Er studierte und lehrte an der Universität Düsseldorf. Er besuchte auch die Universität Neapel-Orientale und hielt Vorträge an den Goethe-Instituten Barcelona, Madrid, Istanbul und Izmir, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich freue mich, dass dieser weltgewandte und vielsprachige Bibliotheksleiter den Auftakt zu unserer Reihe bildet. Ich möchte jetzt Herrn Holz-Erschahin das Wort geben und als erstes Ihnen die Frage stellen, warum er sich gerade für dieses Buch entschieden hat. Lieber Herr Holz-Erschahin, ich bitte Sie um das Wort.
Ja, vielen lieben Dank, Frau Kerntke. Ich danke Ihnen für die Einladung. Es ist für mich eine große Ehre, heute Abend mit Ihnen diese wunderbare Auftaktveranstaltung mitgestalten zu dürfen. Sicherlich als Bibliotheksleiter, aber auch bibliotheksaffiner Mensch liest man sehr viel. Und warum ich dieses Buch vorstellen wollte, hat es eine persönliche Verbindung zwischen mir und meinem Bruder. Und zwar in meiner Familie, wir sind 9 Geschwister und einer davon, also 3 Jungs. Und ein Bruder von uns heißt Resho. Resho bedeutet also eine Art wie schwarz. Also der war schwarz. Und wir haben, also er ist immer noch, er hat ein bisschen dunkle Farbe. Wir haben immer uns gefragt, wo kommt denn ein Schwarzer in unsere Familie? Wir haben unserer Mutter einige Sachen vorgeworfen und es gab auch keine Afrikaner bei uns und so weiter. Irgendwann mal haben wir herausgefunden, dass in unserer Familie jemand gab, also Urvater von meiner Mutter, Großvater war jemand aus irgendeinem afrikanischen Kontinent, denn damals im Orient auch, nicht nur in europäischen kolonialistischen Staaten gab es Versklaverei aus Afrika, auch im Orient, also durch das Osmanische Reich und so weiter. Also das heißt, ich habe eine persönliche Verbindung und noch eine persönliche Verbindung werde ich Ihnen jetzt zeigen, warum ich dieses Bild, also warum ich dieses Buch vorstellen möchte heute Abend, hat es auch noch diesen Grund und zwar teile Ihnen jetzt. So, jetzt können Sie... Super, ja. Mein Fenster sehen Sie auch. Also das Bild mit mir und Joe Kiki.
Ja, alles ist zu sehen.
Wunderbar. Also das ist mein Bruder aus Togo. Er ist ein sehr bekannter Musiker aus Togo und lebt in Düsseldorf. Und mit ihm zusammen haben wir Musik gemacht. Er sieht wie mein Bruder aus. Ich habe jetzt aktuell das Bild von meinem Bruder nicht, aber das kann ich bei einer anderen Gelegenheit Ihnen zeigen. Also mein Bruder lebt jetzt auf jeden Fall nicht hier, aber ich habe einen anderen Bruder, und zwar Joe Kiki aus Togo. Und das war eines der Gründe, warum ich mich für dieses Buch entschieden habe, weil es mich auch persönlich verbindet. Und zwar, ich bin auch EKZ-Rezensent. Und EKZ bedeutet Einkaufszentrale für Bibliotheken in Deutschland. Da rezensiert man Bücher, die einen Bezug zu Themen haben wie Migration, Integration und so weiter. Ich habe dieses Buch 2017 bekommen und das sollte ich für die EKZ rezensieren. Ich werde Ihnen jetzt anfangen, das Buch vorzustellen, aber davor so eine kurze Einführung nochmal. Also laut statistischen Schätzungen leben ungefähr 8 Millionen Menschen mit afrikanischen Wurzeln in Europa insgesamt. Sie sind seit vielen Generationen Bürgerinnen und Bürger europäischer Länder. Und da haben 12 junge Autorinnen und Autoren in diesem Buch sich auf den Weg begeben, die Wurzeln zu erforschen. Also woher kommen diese Menschen? Warum ist dieses Thema so unbekannt in unseren Ländern? Und dieses Buch ist aus einem Projekt entstanden. Sicherlich gibt es in dem deutschsprachigen Raum ganz viele Romane, die sich mit dem Thema Afrika beschäftigen. Eines der bekanntesten Romane, die letztlich auch ins Deutsche übersetzt wurde, von Didier Denning, Galadio, ist natürlich ein sehr bekannter Roman. Und denn das Buch erzählt aus dem abenteuerlichen Leben eines afrodeutschen Jugendlichen, Kind eines französischen Kolonialsoldaten und einer Duisburgerin, wo ich ursprünglich herkomme. In den Jahren des aufkommenden Nationalsozialismus in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, also lebte ein Mensch, der natürlich etwas anderes war als alle anderen. Das Buch beschreibt anschaulich, wie sich vermeintliche Freunde und Unterstützer von diesem Jungen, der also People of Color, würde man nennen heute, Political Correctness, also muss man benutzen, auf jeden Fall, er war ein farbiger Mensch. Und genau, die Drangsalierungen und Verfolgungen führten dazu, dass dieser Junge aus Duisburg nach Berlin umgezogen ist, wo er dann später geschafft hat, nach Afrika wieder zurückzukehren. Und von Afrika ist er wieder natürlich nach Duisburg gekommen. Und der bekannte französische Krimi-Autor Didier Denon hat dieses Buch in Französisch geschrieben. Das Galadio ist zuletzt 2020 durch Waltraud Schleser ins Deutsche übersetzt worden. Also dieser historische Roman, den ich jetzt genannt habe, wird sinnvoll ergänzt durch dieses Buch, Schwarzes Europa, Legenden, die uns verborgen blieben. Also schwarze Jugendliche auf den Spuren ihrer Geschichte und das aus einem Empowerment-Projekt Interkulturelle Geschichtenwerkstatt des Gleichbehandlungsbüros Aachen, des Pädagogischen Zentrums Aachen, ist dieses Buch entstanden, auch mit dem Thema, also um das Thema zu bearbeiten mit Jugendlichen, jungen Menschen zum Thema Rassismus in Deutschland. Das Buch enthält sowohl Gedichte, Popsongs, Biografietexte, Briefe, als auch Porträtzeichnungen der Jugendlichen. In den Beiträgen werden zunächst 35 schwarze Persönlichkeiten, also People of Color aus 13 europäischen Ländern vorgestellt. die zu ihren Lebzeiten auch in Deutschland oder in vielen europäischen Ländern berühmt waren. Und ergänzt wird das Buch durch ein Kapitel über Hintergrundinformationen zum Thema Menschenhandel aus Afrika oder dass Menschen aus Afrika, besonders Kinder, als sogenannte Gastgeschenke an die jeweiligen europäischen Höfe verkauft wurden. Das ist ein Skandal, aber es war damals so eine Art wie Tradition. Also diese Fürsten, die meisten, die sich leisten konnten, haben sogenannten ein Gastgeschenk aus Europa als Sklave, also einfach mal in ihrem Hof bekommen. Und dieser Handel mit versklavten Menschen auf Kosten des afrikanischen Kontinents war für den wirtschaftlichen Aufstieg Europas oder auch natürlich Amerikas. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, auch den Aufschwung oder den Aufstieg des Osmanischen Reiches, also nicht nur in Europa gab es das. Ja, also nochmal, diese Verbindung, dass man also Menschen aus Afrika nach Europa gebracht hat, war auch über den Weg aus dem Orient. Also man hat nicht mit den Schiffen nach Andalusien und dann von Andalusien auch nach Europa, sondern auch durch die osmanische Bewegungen nach Europa sind auch ganz viele Menschen aus Afrika in Europa ausgewandert, nach Europa. Auf jeden Fall, es wird auch an vielen Stellen an Freiheitskämpfe der Schwarzen in Afrika oder in Europa erinnert in diesem Buch. Und wie ich eben erläuterte, es wird auch an die afro-türkische Geschichte, sehr interessant für mich persönlich, weil das war für mich immer ein Thema, erinnert. Und ja, das Buch hat zuletzt auch ganz viele Begriffserklärungen für Jugendliche, die jetzt mit diesem Thema beschäftigt sein sollten. Und jetzt versuche ich Ihnen ein paar Zeilen aus dem Buch vorzutragen und gebe meinen Fenster frei. Ich hoffe, dass ich dann natürlich auch schaffen werde. So. Das Buch fängt mit einem Vorwort von Theodor Michael. Er ist Zeitzeuge und als einer der ältesten Menschen in der Bundesrepublik, der leider 2019 verstarb. Und er sagt, meine Familie ist seit mehr als 100 Jahren in Deutschland und 1925 in Deutschland geboren. Ich möchte aus seinem Vorwort einiges hier vortragen, weil es nämlich eigentlich den Kern dieses Buches auch beschreibt. In meiner Jugend ärgerte ich mich immer, wenn jemand bewusst oder gedankenlos behauptete, die Schwarzen haben ja nie etwas erfunden. Tatsächlich fiel mir dann spontan keine Person schwarzer Hautfarbe ein, der irgendeine Sache oder einen Gegenstand erfunden hatte. Erst viel später in meinem Leben stellte ich fest, dass allen Erfindungen der Menschheit lange Entwicklungsprozesse vorausgegangen waren und ihr tatsächlicher Ursprung im Dunkel der Vergangenheit liegt. Eigentlich hätte ich meinem Gegenpart die Frage stellen sollen, wer hat eigentlich das Feuer erfunden? Es wäre eine sinnlose und endlose Diskussion geworden, denn er hätte mit Sicherheit darauf bestanden, dass dies selbstverständlich eine weiße Erfindung sei, denn die Weißen seien ja so das Maß aller Dinge. Schließlich hat Gott den Menschen ja noch nach seinem Bild geschaffen. Das allgemeine Gottesbild war und ist bis in unserer Zeit weiß. wie auch das seiner Engel und auch seiner Heiligen. Aber warum ist das so? Wer hat nun tatsächlich das Feuer erfunden? Weiß oder schwarz? Niemand kann diese Frage beantworten, denn das Feuer steht am Anfang einer sehr langen Menschheitsgeschichte und die waren, wie wir wissen heute, hat ihre Wurzel in Afrika. Die ersten Europäer waren also Afrikaner und die hätten das Klima im kalten Europa kaum ohne Feuer überstanden. Die Faustkeile, also die ersten Handwerkzeuge des Homo sapiens, welche die Archäologen und Ethnologen überall auf der Erde finden, sind sich, bis auf das Material, das verwendet wurde, auffallend ähnlich. Es ist nicht vermessen zu behaupten, dass es ohne die Kenntnis der Herstellung von Faustkeilen heute keinen Computer gäbe. Die Europäer waren bis heute, bis zum Ende des sogenannten Mittelalters, anderen Kulturen der Welt keineswegs überlegen. Führend waren damals das muslimische Spanien, der Nahe Osten und China. Die Neuzeit, die in Europa Anfang des 16. Jahrhunderts mit der Entdeckung Amerikas und der Verfolgung und Vertreibung der Muslime und Juden aus Spanien begann, brachte Europa neue Entwicklung sowie einen rasanten Aufstieg, der bis heute anhält. Es begann das Zeitalter der Renaissance, der europäischen Wiedergeburt. Ihr folgte die Zeit der sogenannten Aufklärung, deren geistige Vertreter in Frankreich Jean-Jacques Rousseau, Charles-Louis de Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot waren. In Deutschland waren Immanuel Kant und Gottfried Wilhelm Leibniz und in Großbritannien John Locke, die früheren Vertreter dieser neuen Gedankenwelt, die erst viel später die Bezeichnung Aufklärung bekam. Also in seinem Vorwort führt er natürlich weiterhin fort, dass die jungen Leute, die dieses Buch erstellen und auch für die neue Generationen, für jetzige, aktuelle, für Menschen, die sogenannte Afrodeutschen, eine Identität geben soll, dass sie sich nicht immer ein Volk einer zweiten Klasse, sondern als gleichberechtigte Gottesgeschöpfe sehen sollen. Und die Jugendlichen haben, also diese Jugendlichen, die das Buch erarbeitet haben, sich jeder hat eine berühmte Persönlichkeit vorgenommen und vorgestellt. Ich gehe mal vor, einfach die jungen Autoren haben die Spurensuche gemacht, ganz viel recherchiert in vielen Bibliotheken, Museen recherchiert. Wer waren die berühmten Persönlichkeiten in Europa? Zum Beispiel die Chigiazenna hat die Geschichte von Mai Aim recherchiert. Und Mai Aim, ich glaube, Sie alle kennen, Mai Aim ist eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit, die auch durch ihr tragisches Leben, also auch in Deutschland, berühmt wurde. Berühmt könnte man nicht sagen, also ich meine, mir fällt einfach das Wort schwer zu sagen, berühmt wurde, sondern es ist eine tragische Geschichte, die Beispiel für viele traurige Momente ist. Also Chigiasone schreibt als Mai, also in Form von Mai, was die Mai sagen würde. Ich will euch ein bisschen etwas von mir erzählen. Mai Aim ist mein Künstlername. Mein Geburtsname lautet Silvia Gertrude Opitz. Ja, ich finde, der Name ist auch der Hammer, aber nicht im positiven Sinne. Ich musste ihn einfach ändern, was ich auch getan habe. Wie ihr seht, geboren bin ich am 3. Mai 1960 in Hamburg. Mein Vater stammt aus Ghana und meine Mutter aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Afrodeutsche kennt, denn genau das bin ich. Aber denkt jetzt nicht, ich wäre in der deutschen sowie afrikanischen Kultur aufgewachsen. Dies ist nicht der Fall. Ich wurde schon als Kleinkind ins Heim abgeschoben, wo ich die ersten anderthalb Jahre gelebt habe, weil meine Mutter mich nicht haben wollte. Eine deutsche Pflegefamilie nahm mich danach auf und adoptierte mich. Mit dieser Familie bin ich dann noch nach Münster gezogen. Als schwarzes Kind hatte ich es schwer. Rassismus prägte meinen Alltag, ob im Kindergarten oder in der Schule. Rassismus war mein ständiger Begleiter, denn meine Hautfarbe konnte ich nicht verstecken. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Nicht nur in meiner Kindheit musste ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen, sondern auch als Junge und Erwachsene. Dennoch habe ich mich nie von meinem Weg abbringen lassen. Zuerst habe ich eine Ausbildung zur Krankenschwesterhelferin gemacht. Nach meiner Ausbildung habe ich mich entschlossen, in Regensburg Erziehungswissenschaften zu studieren, aber auch an der Uni wurden mir aufgrund meiner afrodeutschen Herkunft Steine in den Weg gelegt. So hat ein Professor an einer Uni meine Diplomarbeit nicht anerkannt, die eine der ersten Forschungsarbeiten war, die die Geschichte der Afrodeutschen in Deutschland untersuchte. Seine Begründung war, dass es in Deutschland keinen Rassismus gebe. Ich war mir sicher, dass auch andere Menschen gerne Informationen zu diesem Thema haben wollten. Ich habe es geschafft, meine Forschungsarbeit 1986 in meinem ersten Buch Farbe bekennen zu veröffentlichen. Umso stolzer bin ich, sagen zu können, dass meine Diplomarbeit für viele andere, ob in Deutschland oder in den USA, als Vorlage diente, sich mit der deutsch-afrikanischen Migrationsgeschichte in Deutschland auseinandersetzen. Inzwischen war ich nach Berlin gezogen. Das war 1984. Nach meinem pädagogischen Studium machte ich in Berlin noch eine Ausbildung zur Logopädin. Ich arbeitete sowohl als Logopädin als auch als Dozentin an unterschiedlichsten Hochschulen. Aber trotz meiner abgeschlossenen Ausbildung und des abgeschlossenen Studiums fühlte ich mich nicht erfüllt und befriedigt. Ich merkte, dass mir etwas fehlte. Ich wollte Menschen helfen und jene unterstützen, die in Deutschland mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen hatten wie ich. Es war mir aber auch wichtig, die deutsche Gesellschaft auf das schwere und harte Leben vieler Menschen mit afrikanischer Herkunft in Deutschland aufmerksam zu machen. Und so kam es 1985 zur Gründung der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ich war eines der Gründungsmitglieder dieser Organisation, die sich deshalb gegründet hat, weil es in unserem Land Rassismus gibt. So, auf jeden Fall, das ist die Studentin, die in Ich-Form die Geschichte, Lebensgeschichte von Mai Aim vorstellt. Und also ihr widmet sie auch eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, ein Gedicht. Es ist eine Geschichte, die vor mehr als 100 Jahren begann. Eine Geschichte, die uns nicht vermittelt wurde, die wir selbst entdecken müssen. So, Sie wissen, Mai Aim hat sich ja auch umgebracht. Also 2017 wäre Mai Aim 51 Jahre alt geworden. Und dieses Buch soll auch an das Schicksal von Mai Aim erinnern. So, das sind natürlich auch nochmal ganz viele biografische Auseinandersetzungen mit Persönlichkeiten wie Fazia Janssen, deren Geschichte eine 15-jährige Schülerin schreibt. Und also ich gehe einfach mal nochmal weiter, wie das Buch so aufgeteilt ist. Es sind Jugendliche, wie eben auch erwähnt, die das Leben der Menschen aus dem Kontinent Afrika, die hier leben, beschreiben. Und sie haben auf einer schönen Seite so wie es sein kann, also das Leben, ja, 2005, also wie könnte das Leben zwischen uns oder in Deutschland so aussehen, auf dieser Seite veranschaulicht, sehr chronologisch und auch ein bisschen fiktiv. 2005, sie überrollt ihn mit dem Panzer. 2005 wird die erste Frau Kanzler. 2008, Barack Obama wird Präsident, der letzte Nazi bricht zusammen vor Schreck. Er hielt es nie für möglich, dass nun ein Schwarzer seine Steuern entdeckt. 2030 passiert das, was Bildung ausmacht. Nach langer Überlegung wird Empathie ein Hauptfach. 2040 besteht das Bundeskabinett aus Menschen vieler Nationen, plus jene mit dem Rippenfett. 2005 sagt keiner mehr, nicht schon wieder so ein Moralapostel mit dem mehrmals durchgekauten idealistischen Floskeln. 2333 werden aus Menschen Übermenschen, sie werden es besser wissen und sich nicht mehr überschätzen. So, also was mich sehr beeinflusst hat, auch war die Biografie von Hilarius Gilges. Diese hat eine Studentin, Ophafusa, beschrieben. Und so geht es weiter in dem Buch. Sie sehen also, jede bekannte Persönlichkeit wird dann nochmal ausführlicher beschrieben. Hier habe ich Alexandre Dumas, den kennen Sie alle, eines der bekanntesten Schriftsteller aus Frankreich, der auch eben auch noch, also die Geschichte, seine Geschichte, seine Wurzeln in Schwarzafrika, also schwarz würde ich nicht sagen, also in Afrika hat. Und so geht es weiter in dem Buch. Ich würde einfach mal so ein paar Bilder aus dem Buch zeigen, so berühmte Persönlichkeiten, die in dem Buch vorkommen, wie der heilige Benedikt in Italien, den kennen Sie, Angelo Sleiman in Österreich, ein Soldat und Kameraddiener, ist auch in Österreich ziemlich bekannte Persönlichkeit. Und also Mary Prince, Schriftstellerin aus England, geboren 1788 in Bermuda. Solche wichtige Persönlichkeiten sind in dem Buch beschrieben. Oder Alexander Sergejewitsch Puschkin, der natürlich auch eine Geschichte in Afrika als durch seinen Urgroßvater hat und er ist auch natürlich in Russland sehr bekannt. Und in Deutschland Gustav Sabak el-Sher, Sabak el-Khair würde man sagen. Sabak el-Khair bedeutet guten Morgen. Also Gustav, guten Morgen würde man übersetzen. Da haben sie sehr geschickt gemacht, Gustav Sabak el-Khair. Wahrscheinlich hat er gar keinen richtigen Namen gehabt. Also ich musste forschen, weil Sabah al-Khair wird kein Mensch genannt, also so wie Hallo oder so. Ne? Auf jeden Fall, er war ein Militärmusiker aus Deutschland. Er wird beschrieben. Und nochmal den Bogen auch zu mir zu schließen, dass auch sehr viele Menschen aus Afrika der Türkei auch leben, also in Izmir zum Beispiel, im Westen der Türkei gibt es ganz viele schwarze, also Menschen, people of color. Und erstaunlicherweise, also es gibt dort keine Diskriminierung über Menschen aus Afrika. Es gab nie. Sie sind Teil der Gesellschaft. Da müsste man recherchieren. Andere Minderheiten werden unterdrückt, wie Armenier, Kurden, Tscherkessen, Lasen. Aber die Menschen aus Afrika schon seit osmanischer Zeit und die besonders auch in Izmir gelebt haben, sind überhaupt nicht diskriminiert. Mir ist das bis heute nicht bekannt. So, jetzt nochmal zu meinem Freund Joe Kiki Senna, der Musiker ist. Damit werde ich meinen Fenster beenden, damit wir nochmal in einer besseren, als wären wir zusammen, Kommunikation stehen. Ich weiß nicht, ob Sie mich sehen. Jetzt habe ich mein Fenster beendet. Das ist natürlich kein Roman. Ja, wir haben im deutschsprachigen Raum viele Romane. Mir sind zum Beispiel 4 Romane bekannt, die ich in meinem Studium oder vor vielen Jahren auch lesen durfte. Also afrikanische, also Menschen, Autoren mit afrikanischem Hintergrund, welche ihre Werke in deutscher Sprache verfasst haben. Das ist einer von den Bekannten, ist der aus Nigeria stammende Shima Oyi. Den kennen Sie wahrscheinlich auf jeden Fall in 60er Jahren, also 1967 ist er nach Deutschland gekommen und hat in Deutschland studiert und hat 1922 ein schönes Buch geschrieben unter dem Titel Unter die Deutschen gefallen, Erfahrungen eines Afrikaners in Deutschland. Und das ist sehr interessant, wie er sein Leben beschreibt. Also wie er zum Beispiel aus seiner binationalen Ehe berichtet, was sie alles erlebt haben. Dann kam dieser Roman Luc Degla aus Benin, also von Luc Degla aus Benin. Und eigentlich ein Maschinenbauer, der dann das afrikanische Auge 2007 beschrieb. Dann kann ich natürlich Ihnen noch mal sagen, was ich gerne gelesen habe, von Jean-Félix Bellinga, dann kennen Sie auch, Wenn die Palme die Blätter verliert, Erzählungen aus Kamerun, Ngono, Mefane und so weiter. Also es gibt viele Romane im deutschsprachigen Raum von Menschen mit afrikanischen Wurzeln. So, insgesamt kann ich das Buch sehr, sehr gut empfehlen, auch wenn das Buch wirklich 2017 erschienen ist, und zwar in der Edition Assemblage. Und es liest sich wie ein Roman. Es ist kein Roman. Aber es ist interessant, wie Menschen, also junge Menschen mit 14, mit teilweise 12, so schön geschrieben haben. Vielleicht hat man ihnen geholfen. Vielleicht hat man editiert oder es gab Kollektoren, wie auch immer. Es ist wie ein teilweise dokumentarischer Roman, könnte man sagen. Ich empfehle dieses Buch tatsächlich auch für ein Geschichtswerkstatt, also sogenannte interkulturelle Geschichtswerkstatt, denn in einem Kapitel 8 steht auch drin, wie man dieses Thema in Schulen vermitteln kann, mit Schülerinnen und Schülern mit diesem Thema arbeiten kann. Und dazu gibt es Materialien, die bestehen aus Themenplakaten und 2 DVDs und so weiter. Genau. Dann würde ich soweit nochmal auch hinzufügen, dass dieses Buch eine sehr schöne Literaturliste als Anhang hat und Quellen, nicht nur Quellen, also sehr wichtige Links, die man hier auf jeden Fall finden kann. Das Buch von Katharina Oguntee zum Beispiel wird hier ausgeführt, weil sie auch sehr eine wichtige Persönlichkeit ist in dieser Hinsicht. So, ich würde dann sozusagen zu dem Buch, würde ich soweit so viel sagen, weil ich möchte Sie nicht mit einfach Monologen lesen langweilen. Ich würde gerne, dass wir ins Gespräch kommen darüber, wie welche Fragen Sie haben. Also ich habe mir selber die Frage gestellt. Ich stelle mir erstmal meine eigene Frage und dann antworte ich auch. Sie können in dieser Zeit Ihre Fragen vielleicht überlegen oder Ihre Bemerkungen und so weiter. Als ich nach Deutschland kam, ich hatte eine riesengroße Sehnsucht nach meinem Bruder, der ja so aussah wie Joe Kiki. Und ich habe den Joe Kiki in Düsseldorf auf der Straße kennengelernt, weil er Straßenmusiker war damals. Mittlerweile keine Straßenmusiker mehr und ich hoffe, der hört diese Nachricht nicht, aber ich meine nicht Straßenmusiker im Sinne von einer Herabwürdigung, sondern also die besten Musiker entstehen sowieso auf der Straße. Ja? Keine große Bühne hat richtige Musiker. Und ich habe ihn kennengelernt. In ihm habe ich meinen Bruder nochmal gesehen. Ich habe sehr viele Menschen, Freunde aus Afrika durch diese Community. Und ich habe eine große Verbindung. Und also sie erleben bis heute mehr Schwierigkeiten als jemand wie ich oder vielleicht andere. Also ich habe persönlich gar keine Schwierigkeiten erlebt. Ich muss das hinzufügen. Viele haben in einer Rassismuserfahrung und so weiter. Ich habe vielleicht Glück gehabt, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt das an meiner Art zum Leben, ich habe keine Ahnung. Aber Joe Kiki hat mir oft berichtet, dass es noch sehr viel gibt. Und das ist sehr schade. Und ich frag mich jetzt, wie können wir das durch die Kraft der Literatur überwinden? Meine Antwort ist, wir können das. Wir können durch die Kraft der schöngeistigen Literatur, die nicht nur romantisierend wirken soll, sondern die auch als ein Dokumentation Menschen die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, zu reflektieren, die Welt besteht nicht nur aus dem kleinen Europa. Also wenn man Europa mit der Welt vergleicht, Europa ist fast so groß wie vielleicht USA insgesamt mit 50 Staaten. Also wir haben 500 Millionen Einwohner ungefähr. Aber wenn man sieht, wie viele Milliarden Menschen auf der Welt gibt, Vergleich mit 8 Milliarden Menschen, ist Europa eigentlich ziemlich klein. Und die Welt ist sehr groß. Und daher, durch die Kraft der Literatur, die Größe der Welt zu entdecken und die Größe Afrikas zu entdecken. Dass Afrika nicht nur eine Wüste ist, dass da ein riesengroßer Berg wie Kilimandscharo gibt. Es gibt auch Schnee in Afrika, es gibt Flüsse, es gibt Regen, es gibt Jahreszeiten in Afrika. Es gibt nicht nur eine Jahreszeit in Afrika. Viele meiner Freunde hier haben immer gedacht, es scheint die Sonne, es ist nur warm, nur Sonne, nur Wüste. Es ist ziemlich schade und das kann man, dieses Bild kann man ändern durch die Bildung, durch den Zugang zu Information, zu belletristischen, besonders durch die Romane und auch durch solche Bücher kann man das schaffen. Das Buch ist bei uns auch ausleihbar in der Stadtbibliothek Mannheim, ist allerdings zurzeit ausgeliehen und kann man bestellen. Ich denke, 17 Euro oder so würde das kosten. Ich muss schauen. Also ich würde das empfehlen. Sie können das entweder bei uns ausleihen oder kaufen. So, jetzt würde ich sagen, wenn Sie sich wünschen, ich kann natürlich auch aus dem Buch aus unterschiedlichen Kapiteln lesen, aber wie Sie sich wünschen, weil wenn wir uns in einem analogen Raum, wie man heutzutage sagt, getroffen hätten, wäre die Synergie, wäre die Lesungsart etwas anderes, als wenn ich jetzt vor dem Bildschirm stehe und weiß nicht, was Ihnen gefällt, was nicht und soll ich weiterlesen und so weiter. Ein bisschen aufgeregt bin ich auch. Natürlich, ich bin der als in meiner Rolle als Bibliotheksleiter jetzt zum ersten Mal in so einer Form vor Ihnen. Präsenz war ich ja schon mal durch eine Veranstaltung mit der Goethe-Gesellschaft Mannheim. Und ich hoffe, dass wir uns natürlich auch Präsenz sehen. Ja, ich würde Ihnen gleich das Wort geben, wenn Sie mir erlauben. Ich würde von Ben Kuatana, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so einen Text lesen, was er geschrieben hat. Heimat heißt das. Ein Rap-Song von Ben Outara. Ich komme aus einem wundervollen Land am Meer. Sehe orange, weiß, grün, mit der Hand am Herz. Stolz auf die Heimat, das ist die Heimat. Leute sagen, geh doch wieder fort in die Heimat. Würde ich gerne, doch es gibt keinen Job in der Heimat. Europa kam und bohrte ein Loch in die Heimat, nahm daraus Diamanten und Gold aus der Heimat, Waffen machten sie zum neuen Boss in der Heimat, sie brachten ihr Schiff, ihr Wort in die Heimat. Ja, Mann, sie brachten sogar ihren Gott in die Heimat. Heute wirken viele bekloppt in die Heimat, orientierungslos und verloren in der Heimat. Brüder haben miteinander Zoff in der Heimat, denn Neid, Leid und Geiz nahmen Form in der Heimat, leben hart und kalt wie Beton in der Heimat. Nur Touristen genießen die Sonne in der Heimat. Und jetzt sagen sie uns besorgt, deine Heimat. Sie brauchen unsere Hilfe, sonst verkommt deine Heimat. Helfen der Jugend, bauen ein Tor in die Heimat, verteilen Fußballtrikots und Shorts in der Heimat, schicken Talentierte dann fort aus der Heimat, denn anscheinend sind sie das neue Gold aus der Heimat. Sklaverei 2011, 12, 13 und so weiter, bis es sich irgendwann ändert. So, ich hoffe mir auch, dass es sich ändert, denn das Land ist schon sehr, sehr interkulturell. Also als ich mich mit diesem Buch beschäftigt habe, nochmal für diese Veranstaltung, ich habe einige Freunde von mir angerufen, die den sogenannten afrodeutschen Hintergrund haben. Und sie sagten, Yılmaz, diese Frage ist nicht meine Frage. Das ist auch nicht mein Problem. Das ist die Problem der Mehrheitsgesellschaft. Die glauben, wir wären anders, aber wir nehmen uns nicht anders wahr. Wir sind eigentlich Teil dieser Gesellschaft. Wir haben dieses Problem nicht. Das Problem ist von Weißen, nicht von Schwarzen. Also das ist sehr interessant, diese Sichtweise, weil die viele Jugendliche nehmen das natürlich anders wahr. Was ich als letzter Punkt hinzufügen möchte, ich habe drei Kinder, zwei davon gehen zu einem Gymnasium und sind im Alter von 16 und 12. Und ich habe von ihnen in den letzten Monaten so viele Begriffe, dieses N-Wort, ja, ich will nicht mal in den Mund nehmen, ja, hey, du N, also Neger, das ist fürchterlich. Ich sage, hör mal, Jungs, wo kommt das her? Habt ihr in der Schule jemand mit einem afrodeutschen Hintergrund? Nein. Sie haben weder in der Klasse noch irgendwie in der Schule so in der Mehrheit oder so, vielleicht paar Menschen mit dieser Hautfarbe oder so. Es gibt dieser Schimpfwort und dann nochmal was sehr interessant, also nicht interessant, finde ich schlimm, das Antisemitismus nochmal einfach in Schulen so salonfähig ist bei diesen kleinen Jugendlichen, 12 Jahre alt, benutzen Begriffe, es macht mir Sorgen. Und daher ist das Buch wirklich sehr wichtig, nochmal, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, bitteschön. Ich gebe Ihnen das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Holz-Erschahin. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Buchvorstellung und Ihre Lesung. Ich möchte auf die eine Frage, die im Chat steht, können Sie mich hören?
Ja.
Ja. Gleich antworten. Wo kann man Bücher zu diesem Thema finden? Es gibt eine ausführliche Literaturliste in unserer Homepage. Die wird in Kürze auch noch angereichert durch einige Untertitel. Das sind mehrere Seiten. Das könnte eine Hilfe sein, abgesehen von der Literaturliste, die in diesem Buch ist. Und zu diesem Buch, Herr Holz-Erstein, Sie haben gesagt, es ist ausgeliehen. Ja, ich konnte es im Moment nicht kaufen. Es hätte 2 oder 3 Wochen gedauert, deswegen habe ich es mir ausgeliehen. Ich bringe es morgen zurück.
Nein, nein, das war nicht so gemeint.
Ja, ich habe es jetzt wirklich mehrfach gelesen. Ich finde es wunderbar und großartig und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Und jetzt schaue ich mal, welche weiteren Fragen hier im Chat sind. Ich Das Problem sind nicht die Kinder. Es fängt bereits in der Bundesregierung an und wird vorgelebt. Bis heute ist das N-Wort keine Beleidigung, war ein Kommentar von einer Teilnehmerin. Ja. Können Sie etwas dazu sagen, bitte?
Ja, also das ist, es gibt natürlich die sogenannte soziale Gedächtnisse, Langzeitgedächtnisse. Und zwar, es gibt sehr viele Forschungen darüber, warum die Menschen die Geschichte, die Vergangenheit im Jetzt, im Heute weiterleben, ohne dass sie wissen, warum sie das tun. Also zunächst einmal durch die Kinderliteratur, die man rezipiert, die Bilder, die man projiziert. Ich habe als Kind Märchen gehört, orientalische Märchen. Eines dieser Märchen hieß »Der schwarze Mann am Brunnen«. Und wir mussten, wenn wir nicht schlafen konnten oder wollten, hat unsere Mutter uns diese Geschichte erzählt, wenn du nicht schläfst, dann kommt der schwarze Mann am Brunnen. Also als würde gleich ein Wolf kommen. Also wir wurden mit Angst ins Bett gebracht. Entweder kommt ein türkischer Soldat, der uns gleich umbringt, Kurden, Armenier oder andere Minderheiten, oder der schwarze Mann am Brunnen. Damit, aber ich hatte die ganze Zeit meinen Bruder, der war schwarz. Ich habe nicht irgendwie diese Angst nicht gehabt, aber andere haben diese Angst gehabt vor Menschen. Ähnlich, wenn Sie sehen bei Theodor Fontane, Effi Briest, da ist auch ein Spuk, der schwarze Mann und so weiter. Ja? Also man projiziert in der Literatur und diese sogenannte soziale Gedächtnisse werden gebildet durch die Geschichten, durch die Erzählungen, das geht in die Familien weiter und weiter. Und wenn Menschen nicht alle gebildet sind, dann kann man auch von der breiten Mehrheit nicht erwarten, dass sie alle super gebildete Menschen sind. Sie reflektieren das nicht. Also teilweise Intellektuelle, die nicht so gut gebildet sind, weil nicht jeder Intellektuelle ist auch gut gebildet. Manche gibt es, möchte gern Intellektuelle. Es muss ein tiefes Herzensintellektualismus herrschen, dass man weltoffen ist und diese Ressentiments, Vorurteile überwinden kann. Das kann man nur machen, wenn man natürlich auch mit Menschen sich befreundet und sie kennenlernt. Und viele kennen nicht. Ich weiß, dass mein Bruder aus Togo, Joe Kiki, ich weiß, wie er lebt. Ich muss nicht lange überlegen, wie lebt man in Togo oder was treibt ihn, welche Identität hat er. Man sagt ja im Brasilianischen, man ist dort zu Hause in der Heimat, wo man gut befreundet ist. Und ich denke, jeder, der solche Ressentiments hat, sollte auf jeden Fall mit Menschen aus diesem Kontinent sich befreunden. Die Liebe hat keine Nation und keine Farbe. Vielleicht sogar sich lieben, verlieben. Das ist ja auch bei solchen Büchern, das sind ja viele Persönlichkeiten, die auch durch die Liebe entstanden sind. Ähnlich wie bei Galadio, der dann auch durch die Liebe von einer Duisburgerin mit einem französischen Soldaten entstanden ist, der aus Afrika stammte. Also sie hat ihn dann nicht mehr gesehen und der Junge hat auch seinen Vater nicht mehr gesehen. Wie gesagt, also ich finde, durch die Kommunikation und durch die Offenheit können wir das überwinden und durch die Thematisierung. Wenn man in der Filmszene sieht, das Böse wird immer jemand gezeigt, der irgendwie eine schwarze Haut hatte. Also wenn man die meiste Kunst- und Kulturszene sich anschaut, diese Bilder wurden romantisiert, das Fremde wurde immer angsterregend dargestellt. Und sobald das weiterhin der Fall ist, können wir nicht überwinden. Wenn Sie Kinderspiele, diese ganze Online-Spiele, Games, PC-Games von den Kindern sich anschauen, da sind immer noch die Vorurteile über das Fremde. Wie soll ein Kind zu Hause in Corona-Zeiten sich hinsetzen, Weltoffenheit erfahren, wo er jeden Tag mit seinem Schwert schwarze Menschen umbringt in einem Game, PC-Spiel. Und das sind so Sachen, die von der Kulturindustrie, also kapitalistischen Kulturindustrie produziert wird, wo man natürlich auch durch den Internationalismus, durch die Wachsamkeit der Menschen wie Sie, auch diesem Trend entgegenwirken kann. Das ist meine Meinung dazu. Sorry, ich habe zu viel dazu gesagt. Entschuldigen Sie.
Vielen herzlichen Dank. Ich möchte fragen, ob damit die Frage beantwortet ist. Die nächste, es sind weitere Fragen da. Wir müssen nicht nur viel lernen, wir müssen auch viel verlernen, wie das N-Wort, das Z-Wort. Alles, was wir in der rassistischen Sozialisation gelernt haben, müssen wir verlernen.
Und wenn Sie in eine normale, ich bin ja auch vor vielen Jahren Mitglied, also vor 20 Jahren Mitglied eines Schützenvereins in Neuss gewesen, die hießen Nüsa Jungs. Nüsa Jungs, wir sind durch die Straßen marschiert und damals war ich ziemlich jung, da habe ich zusammen viel getrunken. Und da, wenn Sie trinken, welche Ressentiments, was aus dem Mund dieser Menschen rauskommt, in dem Moment merken Sie mehr, als wenn die Menschen sogenannte, also noch nicht, die sind immer wach und immer korrekt, kein Wort. Und ich habe sehr viel gekämpft in solchen Vereinen dagegen, habe gesagt, das kann man nicht machen, aber zum Verlernen braucht man Zeit. Also der Kulturwissenschaftler Wolfgang Welsch, der das Thema Transkulturalität bearbeitet hat, er hat gesagt, bis wir bestimmte Themen bearbeiten oder bis wir uns transkulturalisieren, hybridisieren, dauert ungefähr 100 Jahre. Das heißt, wir brauchen, um bestimmte Sachen zu verlernen, manchmal Zeit. Oder auch zu erlernen brauchen wir Zeit. Deswegen muss man einen langen Atem haben. Und wir brauchen uns, wir müssen zusammen für den Einhalt, für die Einheit in der Vielfalt kämpfen. Also ich nehme einfach das Wort kämpfen mit Büchern, mit dem Wort.
Herzlichen Dank, vielen Dank. Ja. Die nächste Frage lautet, kann ich Ihren Vortrag im Bermuda-Funk und im freien Radiosnet veröffentlichen?
Sehr gerne können Sie machen. Da ich in Deutschland bin, im Land der Freiheiten, laut Artikel 5 unseres Grundgesetzes ist die Meinungs- und Pressefreiheit gewährleistet und verankert in unserem Leben. Darauf freue ich mich. Ich würde zum Beispiel in der Türkei diesen Vortrag nicht halten. wenn ich sagen würde, als Kind mussten wir ins Bett zum Schlafen gezwungen werden, wenn die Mama sagte, schlaf, da kommt ein schwarzer Mann am Brunnen oder der türkische Soldat. Alleine dieser Satz könnte mir einige Probleme bereiten, aber in Deutschland, in meinem Land, in unserem schönen Land, habe ich keine Angst zu reden und meine Meinung zu äußern. Daher können Sie alles machen, was Sie wollen.
Herzlichen Dank. Sie bringen uns Patriotismus bei. Das ist wunderbar. Die nächste Frage lautet, wir müssen das Fach Empathie viel früher einführen.
Genau, da müssen wir es schnell wie möglich machen. In skandinavischen Ländern gibt es das Fach schon. Empathie lernen, Freundschaft, Liebe. Wir haben noch ein sehr veraltetes Schulsystem. Das ist länderspezifisch zwar unterschiedlich, aber teilweise alle sind gleich. Schulbücher müssen anders geschrieben werden. Wir haben, die Geschichtsschreibung muss anders sein. Das heißt, es muss sich alles ändern. Die Veränderungen, die in unserem Leben stattfinden, im Bereich der technischen Zeit, der globalisierten Zeit und der virtualisierten Zeit kann man die Geschichte nicht mehr so wie früher vermitteln. Die Geschichtsvermittlung muss aufgrund der neuen Realität neu überlegt werden. Und dazu gehört auch Empathie als Geschichtsfach, weil man muss, warum als Geschichtsfach, sage ich, man kann als Teil der Psychologie anbieten oder als Teil der Soziologie anbieten, aber da ich Historiker bin, Empathie, es gab immer in der Geschichte der Menschheit sehr schöne Seiten, empathische Seiten. Menschen, die Empathie verbreitet haben, Völker oder Gruppen, Sprachen, die Empathie vermittelt haben. Das heißt, man muss die Empathie auf Grundlage der schönen Geschichte vermitteln, aber auch die Realität, was in der Geschichte passierte, damit man dann sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Die sogenannte Erinnerungskultur kann uns dabei helfen, Empathie zu empfinden, also dieses Gefühl zu wecken. Zum Beispiel in Duisburg lebte ein Junge, der Burak Yılmaz, der ein Buch geschrieben hat, Ehrensache, also wie er gegen Judenhass kämpfte. Sein Buch ist mittlerweile sehr gut rezensiert und gut besprochen, wird auch sehr viel verkauft. Und er war früher in seiner Familie oder in seiner Umgebung auch mit den Ideen aufgewachsen. Es gab immer Antipathie dem jüdischen Volk gegenüber. Menschen jüdischer Kultur in Deutschland hatte er Vorurteile. Aber mittlerweile, er hat durch seine Arbeit, durch seine Empathie, Gefühle gelernt, dass es falsch war, was dieser Weg. Und er zeigt vielen Jugendlichen, dass dieser Weg falsch ist. Eben solche Bücher können auch tatsächlich das Gefühl der Empathie nicht nur vermitteln, sie können auch ermitteln. Also man kann auch gucken, wie funktioniert das überhaupt. Ja, man muss das auch mal schauen, gibt es dann überhaupt dieses Gefühl? Und als Schulfach muss eigentlich für mich persönlich schnell wie möglich eingeführt werden. Ja.
Ganz herzlichen Dank. Sie rennen auf offene Türen ein. Unsere nächste Veranstaltung, das darf ich jetzt an der Stelle schon mal vornehmen, heute in 14 Tagen, Frau Dr. Marmer wird über Rassismus im Schulbuch sprechen. Das ist ein Vortrag, der in 14 Tagen auch online hier stattfinden wird. Ich werde aber am Schluss noch Hinweise auf weitere Veranstaltungen geben. Jetzt will ich sagen, was die nächste Frage ist. Das ist, gibt die Stadtbibliothek Empfehlungen zum Thema rassistische Erziehung an die Schulen oder an Eltern, lieber Herr Holz-Erschein?
Ja, also wir haben eine sehr tolle Bibliothekspädagogik-Abteilung, die auch solche rassismuskritische Medienkoffer wir haben vorbereitet. Es gibt eine schulbibliothekarische Stelle, die auch an den Schulen Medien, die sind zu diesem unterschiedlichen Thema, auch unter anderem zum Thema Rassismus, bereitstellen. Die Schulen können diese Bücher ausleihen, diese Medienkisten ausleihen. Sie können sich bei uns beraten lassen, wie geht man mit diesem Thema um, im Kindergarten, in Grundschule und in weiterführenden Schulen. Ich denke, diese Medien, diese Informationen sind sehr wichtig, weil wir im Zeitalter der Fake News, im Zeitalter der ungefilterten Informationswelt uns tatsächlich die Gefahr begehen, dass wir uns falsch informieren. Also da kommt der Bibliothek eine große Bedeutung zu und eine richtig große Rolle. Besonders im Zeitalter des Fake News können wir gewährleisten, dass unsere Bücher gut lektoriert sind, von Fachexpertinnen und Experten zur Verfügung stehen. Und da können wir gerne mit Ihnen gemeinsam überlegen, wie wir diese Bücher auf jeden Fall Ihnen zur Verfügung stellen. Ja.
Ganz herzlichen Dank. Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Ja, und vielleicht keine Frage. Ja, mit Worten fängt es an, dann folgen die Taten.
Ja, genau. Das ist die Wahrheit. Man muss schauen, also wie gesagt, das muss auch in die Tat gesetzt werden, was man sagt. Und die Arbeit muss vor Ort auf vielen Schultern verteilt werden. Es muss auf jeden Fall eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen werden. Das kann die Bibliothek alleine nicht schaffen. Das kann auch eine Schule alleine nicht schaffen, weil das ein sehr historisch ja, gewachsenes Thema und auch ein bisschen sozusagen ein verhärtetes, abgehärtetes Thema ist. Also es ist nicht so ein Thema, wo man so schnell drehen kann. Wissen Sie, es gibt so bestimmte Eisenstangen, die können Sie nicht so schnell biegen. Bestimmte Sachen können Sie schnell biegen. In orientalischen Sprachen gibt es ein Sprichwort. Sie können einen Ast im Frühling, einen neuen Ast, ganz schnell biegen, ohne zu brechen. Sie können dem Ast eine neue Richtung geben. Aber wenn Sie einen getrockneten, also richtig dicken Ast versuchen zu biegen, das bricht. Das ist das Problem. Wir müssen einfach feinschleifen. Es muss sehr viel getan werden mit Feinschleifen mit diesem Thema, weil es so einfach ist es nicht.
Herzlichen Dank. Die nächste Frage lautet: Möglichkeiten schaffen, zu reflektieren. Welche Ideen haben Sie dazu für Ihre Stadtbibliothek?
Ich möchte gerne ganz viele Autorinnen und Autoren, die sogenannte Afrodeutsche. Ich will das nicht mal benutzen, aber leider, es steht einfach im Sprachgebrauch. Ich würde auf jeden Fall Autorinnen und Autoren einladen, um das Thema mindestens jährlich ein bis zweimal im Jahr mit Highlights zu krönen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, solche Autorinnen und Autoren zu erleben in der Bibliothek. Mit den Büchern, mit ihren Büchern. Und dazu sind wir offen, aber auch natürlich in der Zusammenarbeit mit Europa Morgenland, Kulturquer Verein und mit ihrem Verein. Gemeinsam mit ihnen können wir das Thema, ich bin offen, persönlich, aber auch als Institut kann ich auch so ganz öffentlich mein Wort dazu geben, dass ich bereit bin, das zu machen. Man kann das Thema in vieler Hinsicht thematisieren.
Ganz herzlichen Dank. Das hört unser Arbeitskreis natürlich sehr gerne und auch die anderen genannten Vereine und möglichen Kooperationspartner. Die nächste Frage lautet: Wie ist es mit Rassismus in der Medizin zum Beispiel? Bekommen schwarze Menschen weniger Schmerzmittel, weil es heißt, schwarze Menschen empfinden weniger Schmerzen? Ich weiß nicht, ob Sie darauf antworten können.
Also ich habe ja Medizingeschichte auch noch neben meinem Medizinstudium absolviert. Ich weiß, dass es auch in Medizinberufen, nicht nur in Medizinberufen, also in vielen Gesundheitsberufen Probleme gab. Aber mittlerweile jetzt, es gibt sehr viele Austauschprogramme, wo viele, besonders junge Mädchen aus vielen afrikanischen Ländern kommen dürfen und hier mit Menschen aus dem afrikanischen Kontinent. Und zwar nicht nur in Deutschland, nicht nur in einer Zeit, wo man jetzt irgendwie die Nazi-Diktatur nennen kann. Es gibt große Forschungen, also wie Rassismus im Gesundheitswesen also funktioniert, nicht funktioniert, sondern auch verleugnet wurde. Also es gibt eine Forschung, die mir bekannt ist, Muna Aikins. Sie schreibt auf jeden Fall einiges dazu zum Thema Rassismus und dann sogenannter antischwarzer Rassismus in den Arztpraxen und in Therapiezentren und so weiter. Das habe ich mal schon mal begegnet, aber So tief habe ich mich mit diesem Thema nicht beschäftigt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es war dennoch eine qualifizierte Antwort. Dankeschön. Ich habe vorhin eine Frage übersehen, die hole ich jetzt nach. Und zwar wurde nach dem Empowerment gefragt. Was macht ihr an Empowerment? Die Kinder brauchen mehr als nur Informationen bzw. Materialien. Ich spreche aus Erfahrung. Also das geht jetzt wieder an die Stadtbibliothek.
Ja, also die Informationen, Materialien sind leider nicht so viel. Das ist das Problem, weil wir mit einer Community zu tun haben, die jetzt mittlerweile mehr schreiben. Also es gibt wirklich ganz viele junge Menschen mit afrikanischem Bezug, die auch mittlerweile auch eigene Biografien und Romane und so weiter, Dokumentationen schreiben, Filme drehen. Aber es ist nicht didaktisch gut verarbeitet. Es ist gut überlegt, es ist eine gute Überlegung, aber es reicht nicht aus. Da muss natürlich schon in Ministerien etwas passieren. Zum Beispiel, wie man in Deutschland sich so viel Mühe macht, irgendwelche Religionsunterricht zu konzipieren. Ich hätte statt, also ich meine, ne, auch neben, Entschuldigung, nicht statt, sondern ich hätte mich gefreut, wenn unsere verantwortlichen Stellen in Ministerien, in Schulämtern, wo auch immer, dass sie da, sich dafür einsetzen, bestimmte Inhalte zu fördern. Wie kann man diese Geschichtsunterricht oder Sprachunterricht oder Kulturunterricht in diesem Bereich neu überlegen kann, konzipieren kann. Es reicht nicht mit diesen Programmen wie Empowerment, die sogenannte Ermächtigung in dem Thema. Das für mich persönlich reicht das nicht aus. Also da muss natürlich viel passieren. Und dazu braucht man auch, vielleicht haben wir Glück, weil im neuen Bundestag ist auch diese neue Zusammensetzung, also ne, die Politik hat sich hier auch geändert. Es wird mehr auch in der, also diese kulturelle Vielfalt, aus der diese Menschen kommen, wird auch in der Politik repräsentiert. Viele sind natürlich auch politisch engagiert. Vielleicht kann die Kulturpolitik etwas ändern. Also das geht auf jeden Fall. Man kann nicht selber mit diesem Thema sich selbst damit beschäftigen. Es muss schon natürlich etwas Übergeordnetes, nicht im Sinne der Machtstrukturen, sondern im Sinne der Wertschätzung. Ein Kulturamt muss im Sinne der Wertschätzung etwas anbieten. Also ich hätte, ich meine, die ganzen Kulturhäuser, also Nationaltheater oder Schauspielhäuser, die ich kenne, die sind alle auf dem besten Weg. Sie machen schon sehr viel. Aber es muss in Schulen viel passieren. Da ist es mir nicht so bekannt. Also ein Nationaltheater macht sehr viel. Oder Schauspielhaus Düsseldorf macht auch sehr viel. Aber was passiert in Schulen? Weil da werden die sogenannten sozialen Gedächtnisse kreiert. Das ist das Problem. Wir müssen an die Basis dran gehen.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie das nochmal so uns deutlich ins Stammbuch schreiben. Das muss noch viel mehr gemacht werden. Es gibt jetzt noch zwei Fragen. Wir haben noch 10 Minuten ungefähr. Zu kurz gefragt, gibt es auch Bücher über Rassismus in der Medizin? Sie hatten da vorhin etwas genannt. Vielleicht ist es Ihnen möglich, da entweder das in Chat zu schreiben oder...
Ja, ich kann den Namen schicken. Ja, das kann ich machen. Die Sozialwissenschaftlerin Muna Aikins. Ich kann mal gucken, ob ich das dann in den Chat schreibe. Muna Aikins, wo ist denn mein Chat? So, genau. Tipp. Genau. Sie ist zu diesem Thema Rassismus Also sie ist eine Sozialforscherin, die auch zum Thema Rassismus im Gesundheitswesen einiges geschrieben hat. Ich müsste nochmal recherchieren. Ansonsten, es gibt eine sehr gute Recherchequelle, die natürlich nur für die Bibliothekare zugänglich ist. Das ist Frau Kerntke sehr geläufig und bekannt. Und ich weiß nicht, ob Sie Zugang noch dazu haben, Frau Kerntke. Können Sie bei EKZ recherchieren? Nein. Ah ja, ich kann ja mal zum Beispiel ganz kurz meine...
Also nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Ja,
ich kann Ihnen eine Sekunde nur als Beispiel ein Fenster freigeben. Genau, das ist unsere Seite für die Bibliothekarinnen. Wissen Sie, wir haben auch unsere eigenen Recherchemethoden. Wenn wir recherchieren, was mit Afrika zu tun ist, hat, was auf dem Markt ist. Ich habe jetzt recherchiert, Migration im Interessenskreis Afrika. In vielen Bibliotheken gibt es einen Interessenskreis Afrika, wenn Sie recherchieren. Wenn Sie einfach im OPAC irgendeinen Begriff suchen, finden Sie nicht. Aber wenn Sie zu den Bibliothekaren gehen und sagen, Sie wollen zum Interessenskreis Afrika was suchen, dann finden Sie. Ich habe jetzt zum Beispiel für Sie recherchiert, das sind 384 Titel. Und wenn ich sage Erscheinungsjahr 2021 sind, hier, es gilt das gesprochene Wort, das sind alles, was mit Afrika zu tun hat, im deutschsprachigen Raum, neu erschienen und in den deutschen Bibliotheken auf jeden Fall zur Verfügung steht. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, Khaled tanzt, hat auch mit Afrika zu tun. Khaled, Flüchtling, kommt nach Österreich, bestimmt ein Nordafrikaner und so weiter. Das heißt, Wir haben die Möglichkeiten, in den Bibliotheken diese Bücher unter diesem Interessenskreis zu finden. Die gibt es auch bei uns.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für Ihre Antwort und auch für dieses riesengroße Fenster, was Sie jetzt aufgemacht haben, was ich nur weiter empfehlen kann, nicht nur den Katalog der Bibliothek zu benutzen, in der ich ungefähr 30 Jahre gearbeitet habe, sondern gegebenenfalls auch die bibliothekarische Beratung in Anspruch zu nehmen, nicht wahr? Jetzt habe ich noch einen Hinweis und eine Frage. Ein Hinweis auf, es sind inzwischen noch mehr Fragen. Wenn alle gleiche Bezahlung, gleiche Rechte und gleiche Papiere und Aufenthaltsstatus hätten, Pünktchen, möchten Sie auf diesen Satz vervollständigen?
Ja, wenn alle gleiche Rechte, ich glaube, wir haben alle gleiche Rechte in Deutschland. Wir haben aber nicht alle gleiche Papiere. Das ist die Formalität. Das ist das Problem. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile seit genau 31 Jahren in Deutschland. Wir haben alle Rechte. Man kann in Deutschland richtig frei leben. Aber das Problem ist immer diese formale Hürden. Es kommt sehr viel auf die formalen Kriterien und deren Erfüllung in Deutschland an. Und die Formalitäten müssen ein bisschen vereinfacht werden. Asylrecht muss geändert werden und so weiter. Wir haben noch im Rechtswesen so bestimmte Artikel, die von, was weiß ich, Kaiserzeit noch da sind. Also das heißt, es muss vieles sich im Bereich des Rechts ändern. Ansonsten im sozialen Leben, wir sind alle hier, also auch wenn wir meckern manchmal, es gibt auch, dass wir hier sind, das ist auch eine große Chance. Ich weiß, Frau Kerntke hat zu Recht darauf hingewiesen, dass ich möchte mich entschuldigen, dass ich den Eindruck erweckt habe, als würde ich den Patriotismus hier fördern. Aber es ist so, Menschen, die diesen Ursprung oder die Herkunft irgendwo anders haben, die können manchmal das Land anders wahrnehmen als die Einheimischen. Also ich nehme Deutschland als ein Land der Freiheiten, weil ich aus einer Gesellschaft komme, wo die Freiheit nicht so selbstverständlich war. Unser Problem ist, dass wir gemeinsam dafür kämpfen sollten oder dafür die Aufgabe übernehmen sollten, dass wir diese ganzen juristischen Fragen schneller klären, damit es besser funktioniert.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt haben wir noch Moment, dass ich nichts vergesse. Da ist ein Dankeschön.
Obendran ist noch eine Frage zur Stadtbücherei.
Die Stadtbücherei hat ja auch Bücher in Sprachen wie Arabisch, Französisch etc. Wie werden diese nachgefragt, Herr Holzerscher?
Also die werden sehr gut nachgefragt, weil wir sehr viele Kunden mit der sogenannten Migrationsgeschichte oder Zuwanderungsgeschichte, wie man sie auch immer nennt, haben, die mit ihren Kindern auch ihre Muttersprache lernen wollen. Da gibt es auch natürlich neben Büchern auch ein Programm, multilinguales Programm, wo viele Kinder daran teilnehmen. Zum Beispiel deutsch-französischer Lesevorspaß. Da waren bei der ersten Lesung letztes Jahr, ich glaube, das war April, ich muss auf jeden Fall überlegen, wann genau das war, auf jeden Fall ungefähr 30 Kinder bei der ersten deutsch-französischen Vorlesestunde, wo ich dachte, wo sind denn die ganzen Franzosen in Mannheim? Ich kenne die gar nicht, aber wir haben eine große deutsch-französische Gesellschaft in Mannheim, Ludwigshafen. Wir haben Institut Français. Wir sind eine große Weltstadt. Also in Mannheim leben viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Sprachzugehörigkeiten und ihre Bücher finden sich auch bei uns im Bestand und sie werden auch gut nachgefragt. Leider natürlich in Corona-Zeiten mit Einschränkungen und so weiter hat sich ein bisschen nicht so, sagen wir mal, entwickelt, wie ich mir in meinem ersten Jahr in meinem Dienst gewünscht hatte. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt oder stirbt gar nicht, meiner Meinung nach. Wir werden auch schöne Tage haben.
Mhm. Herzlichen Dank. Ich glaube, das war auch eine Antwort auf die letzte Frage. Wir haben jetzt 3 Minuten vor halb. Okay, also französischsprachige afrikanische Länder war jetzt die letzte Frage, wenn ich das richtig sehe. Wollten Sie dazu noch etwas sagen?
Ja, also ich habe vor vielen Jahren, als ich französische Kinderbücher für eine Bibliothek, für meine, also internationale Bibliothek in Duisburg kaufen wollte, da gab es diese Frage, ja, da gibt es doch nicht so viele Menschen aus Frankreich in Deutschland. Ich habe gesagt, aber Französisch wird nicht nur in Frankreich gesprochen, das wird ja in vielen Ländern in Afrika und übersee und so weiter, Kanada. Und da gibt es sehr viele Menschen, besonders die Geflüchtete, die damals nach Duisburg kamen, aus maghrebinischen Ländern, die haben alle Französisch gelesen, auch ihre Kinder. Und das war interessant. Und also, das heißt, wir haben Französisch nicht nur für die Franzosen. Und dann gibt es natürlich Französisch für unsere Kinder, die Französisch lernen in den Schulen, als Wahlfach. Als Sprache, die sie lernen in Schulen. Also es ist, und im Übrigen nicht nur Arabisch, Türkisch, alle Sprachen, die da im Bestand stehen, die sind nicht nur für türkische Kinder oder arabische Kinder. Die sind meistens bilingual, zweisprachig. Das ist für alle Kinder offen. Manche Kinder sind sehr interessiert. Ich habe mal eine Familie kennengelernt, war eine sogenannte Aufnahme, also gar keine Migrationsgeschichte. Und das Kind wollte unbedingt dieses arabische Buch ausleihen. Und die Mama sagte, das ist doch Arabisch, das können wir gar nicht lesen. Und das Kind sagte, oh, da sind so schöne Bilder drin. Manchmal gibt es Bilderbücher, also fremdsprachige Bilderbücher, die sind total schön von Bildern. Und Bilder erzählen auch. Also die Kinder leihen die Bücher ohne vielleicht sie zu lesen, sondern einfach die Bilder sich zu betrachten. Also es eignet sich für alle.
Herzlichen Dank, lieber Holzerscherhin. Wir sind jetzt 20.30 Uhr. Sie haben uns einen Kosmos eröffnet. Ich bin beglückt und ich hoffe, ich kann im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen über dieses weite Themenfeld, was Sie uns geöffnet haben und ja, was die Möglichkeiten, die Sie genannt haben, da gab es so viele Dinge, an die man jetzt anknüpfen kann und mit denen wir weitermachen. Also als allererstes ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn wir jetzt in Realität voreinander säßen, dann würde ich Ihnen jetzt mindestens einen riesengroßen Blumenstrauß überreichen. Fühlen Sie als wenn ich Ihnen diesen Blumenstrauß jetzt geben würde. Ich denke, ich spreche im Namen aller. Ich möchte gerne noch auf unsere nächsten Veranstaltungen hinweisen. Das erste habe ich schon gesagt. Heute in 14 Tagen wird die Autorin Dr. Elina Mama einen Vortrag halten über das Thema der versteckte Rassismus, Afrika im Schulbuch, ebenfalls online. Am 12.04. um 19 Uhr wird die Stadträtin und Literaturwissenschaftlerin Frau Dr. Heidrun Kemper das Buch vorstellen, Nora Soff, Deutschland schwarz-weiß, auch im Rahmen der Buchvorstellungen, so wie heute dieser Abend unter dieser Überschrift stand. Am 3. Mai um 19, das ist auch online mit Frau Dr. Kemper. So. Am 3. Mai um 19 Uhr wird in Präsenz, so ist es geplant, in der Abendakademie die Historikerin Dr. Maria Alexopoulou in der Mannheimer Abendakademie einen Vortrag halten zum Thema Deutschland und die Migration, Geschichte einer Einwanderungsgesellschaft wider Willen. Und schließlich, das steht jetzt hier noch nicht drauf, aber ich sage es Ihnen mündlich, aber das werden Sie später noch erfahren, am 18.05. um 18 Uhr, ebenfalls hoffentlich in Präsenz, im Archivum eine Veranstaltung, bei der dieser Arbeitskreis beteiligt ist, Buchvorstellung zum Thema imperiale Weltläufigkeit und ihre Inszenierungen. Theodor Buhmiller, Mannheim und der deutsche Kolonialismus um 1900 von dem Historiker Bernhard Giesibel aus Mainz. Das wird am 18.05. sein. Aber das finden Sie dann auch als Hinweis und bekommen die Einladung noch. Jetzt möchte ich mich auch bei Ihnen allen ganz herzlich im Namen des Arbeitskreises bedanken, also ganz besonders bei Herrn Holz-Erschahin, aber auch ganz besonders bei Hildegard Klenk, die die technische Leitung übernommen hat und die mich auch unterstützt hat. Und auch ganz herzlichen Dank an Sie alle, die Sie mitdiskutiert haben, die Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und ich wünsche und hoffe sehr, dass Sie weiter diese Fragen stellen und weiter bearbeiten. Und dass wir uns bei den nächsten Veranstaltungen wiedersehen.